Was sagt dir die Zahl 76?
76 ist für mich auf der 7 jetzt dabei. 7 ist für mich immer ein bisschen Glückszahl gewesen. Aber es ist nichts Spezielles. Aber 7 ist oft, eine Zahl, die mir extrem gut gefällt. Ich bin am 7. August 87 geboren. Von mir her, ja, das.
Ist übrigens auch meine Lieblingszahl, aber ich helfe dir einfach nachher 76%. Vielleicht zeigt dir das ein bisschen mehr.
Ja, das ist so, ja, jetzt komme ich drauf, es ist so ein bisschen meine Quote von Fechtkämpfen. Normalerweise habe ich in den letzten Jahren so 76% von meinen Kämpfen gewonnen. Das ist für einen Fechter ganz okay, die Zahl. Obwohl es jetzt vielleicht nach wenig tönt, aber ein Fechtkampf ist sehr schnell gewonnen oder verloren.
Also ich kann jetzt gerade als Umgekehrte sagen, also 76% von allen Duellen gewonnen seit 2006. Unglaubliche Zahl. Weltmeister und Europameister mit der Mannschaft. Mehrfach Silber und Bronze auch im Einzel. Nummer 1 der Welt. 18-facher Weltcup-Sieger, x-facher Schweizer Meister und 3-facher Papi. Herzlich willkommen im Flow im Podcast. Unsere Vision, deine Inspiration, Max Heinzer.
Danke vielmals, dass ich dabei sein darf. Freue mich.
Ehemaliger Degenfechter und Präsident von Swiss Fencing, dem Schweizer Fechtverband. Schön, dürfen wir heute bei dir oder dürfen wir heute hier im OIM zu Gast sein. Mein Name ist Raffe Fessler und ich wirke als Therapeut, Coach und Speaker. Und wir wünschen euch viel Freude und Inspiration beim Lauschen. Wie geht es dir heute, Max?
Ganz okay, ein bisschen im Schuss. Wir haben gerade das Trainingslager vom Fechtverband. Ich bin ein bisschen zuständig, dass alles läuft. Und am Nachmittag später darf ich noch auf Zürich eine Verhandlung mit einem potenziellen Sponsor für den Fechtverband. Bin ich ein bisschen nervös, aber ja, freue mich am Abend wieder die Familie daheim zu begrüßen.
Du wirst das rocken, da bin ich sicher. Weißt du, was dein Vorname bedeutet?
Ich nehme jetzt mal an, dass Max von Maximus kommt und irgendwie Kämpfer oder so etwas könnte bedeuten.
Fast der Größte, genau, Maximilian, abgeleitet aus dem lateinischen Maximus. Du giltest aber mit 1,78 eher zu einem kleinen Fechter, ist das korrekt?
Das ist sehr korrekt. Mit dieser Aussage habe ich immer ein bisschen aufpassen, wenn ich das in irgendwelchen Vorträgen so erzählt habe. Da haben sich ein paar Menschen manchmal betüpft gefühlt, weil sie nicht 1,78 groß sind und ich die als klein oder mich selber als klein bezeichnen. Aber in der Fechtwelt ist das einfach so, der Durchschnitt von Top-Fechtern ist vielleicht bei 1,85 aufwärts. Oh, wow. Und ich gehöre da zu den Kleineren, aber habe das manchmal versucht, zu meinem Vorteil auch auszunutzen.
Was wären die?
Ich bin eigentlich ein bisschen flinker, schneller. Ich habe gewusst, wenn ich kleiner bin als der Gegner, muss ich körperlich fitter sein. Und das hat mich einen grossen Teil von meiner Karriere ausgezeichnet, dass ich körperlich meistens fitter, athletischer war als mein Gegner. Und habe so können mit meiner offensiven, körperlich betonten Art den Gegner ein bisschen zermürben.
Also wenn ich nochmal zurückkomme zur Bedeutung der Grösste, gehst du sonst irgendwie in Resonanz jetzt mit dieser Bedeutung? Oder zeigt sich die am anderen Ort im Leben? Also, ich meine, es ist Nummer 1 der Welt, wenn wir nicht von Grösse reden, das zeigt dir schon mal etwas.
Ja, also klar, ich habe da meine Ziele, ist schon mal ein Ziel gewesen von mir, dass ich das, was ich mache, dass ich das gut mache und dass ich der Beste bin. Das erfüllt mich sicher mit Stolz, dass ich mal als Weltnummer 1 gewesen bin für eine längere Zeit. Aber ich sehe mich da wirklich auf gleicher Ebene wie andere und mich da nicht irgendwie, fühle mich wichtiger als ein Fechter, der das jetzt zum Beispiel nie erreicht hat. Der Größte, vielleicht zeichnet es mich aus, dass ich ja, ein bisschen ein Perfektionist bin und wenn ich etwas mache, dass ich es versuche, richtig anzupacken. Das fängt an, wenn ich daheim eine Pizza machen will, dann muss die perfekt sein. Und ja, das ist manchmal auch eine Schwäche, wenn ich so ein bisschen detailorientiert unterwegs bin und muss manchmal ein bisschen lernen, dass ich das, dass man auch schon mit 8 von 10 Punkten kann perfekt zufrieden sein.
Mit 76%.
Ja.
Wie würde jetzt deine beste Freundin, dein bester Freund dich beschreiben?
Ich denke, Zuverlässigkeit. Ich bin sicher ein zuverlässiger Mensch. Sie würden mich ehrgeizig, würde halt sicher auch noch reinkommen, sehr, sehr früh, weil sie mich so wahrgenommen haben, meine Freunde, auch viel Wert auf Echtzeit halt, weil ich sehr intensiv auf meine Ziele verfolgt habe. Aber mittlerweile sicher auch sehr familienfreundlich, einfühlsame, liebe Papi. Und was ich vielleicht noch würde sagen, ist, dass ich, ja, dass ich noch ein bisschen wenig Zeit habe für meine Freunde. Ja.
Deine Talente, jetzt neben dem Fechten, vielleicht eher so charakterlich, du hast jetzt schon ein, zwei Sachen angesprochen. Was gibt es so eins, wo du sagst, das ist etwas, das zeichnet mich irgendwo aus?
Ja, dass ich hartnäckig, wenn ich etwas mir vornehme, dass ich das versuche umzusetzen, nicht gerade aufgeben. Wenn es Niederlagen gibt, Sachen, die nicht klappen, dass ich sofort versuche zu verbessern, besser zu machen, wieder aufstehen. Und das Ziel eigentlich nicht so schnell loslassen, aus den Augen lassen. Und eben etwas nahe der Perfektion ausführen, das hat mich dann technisch auch im Sport ausgezeichnet. Und das geht vielleicht bei kleinen Sachen, wenn ich ein Menü gut kochen kann, dann kommt es, glaube ich, wirklich gut. Dafür kann ich vielleicht ein bisschen weniger Menüs kochen als ein anderer, aber die ich gut kochen will, die kommen perfekt.
Ausdauernd und zielstrebig. Jetzt höre ich da noch ein bisschen raus. Was sagt jemand, der findet, der Max, der ist mir letztens auf den Fuss gestanden, den mag ich nicht?
Wahrscheinlich sind das solche von meiner erfolgreichsten Zeit vom Fechten im Sport. Ist es eigentlich schon so gewesen, dass ich einen sehr offensiven, aggressiven Fechtstil habe. Und ich wollte alles auf dieser Fechtpiste während dem Kampf machen, zum Gewinnen. Und weil mein Fechtstil ein bisschen aggressiv ist und auch laut, zum manchmal auch den Gegner einschüchtern oder so, ist das dann manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, arrogant oder erheblich reinkommen. Mhm. Also das würden vielleicht die mich nicht mögen, sagen, dass ich arrogant oder überheblich bin, würde ich von mir nie behaupten, weil ich habe früher zum Beispiel auch nie deutlich schwächere Gegner oder so irgendwie unterschätzt oder so. Also ich bin eigentlich eher einer, der sehr ein vertrauensbrauchender Mensch ist und würde mich nicht als überheblich bezeichnen.
Vielleicht ist das ja auch ein bisschen ein Schutz von dir, oder wo man dann an den Tag legt, vielleicht so ein bisschen ein Muster, was man dann gegen aussen auch, wenn man wahrscheinlich in einer ganzen feinen Kern hat, dass man das sicherlich schützen kann. Wir sind jetzt geschützt hier im Auditorium, im OIM, Onion Marx in Cham, da wo Leistungssport auf Wissenschaft trifft. Was macht der Max hier?
Ich habe hier meine letzten 3-4 Jahre von der eigenen Karriere habe ich hier trainiert. Und jetzt haben wir gerade vom Fechtverband ein Trainingslager da mit unseren besten Athleten. Und das darf ich jetzt ein bisschen begleiten. Und bin ja sonst immer wieder gerne hier zu Gast. Jetzt haben wir gerade ein super Mittagessen gehabt. Eben Essen tue ich auch gerne gut. Und hier im OIM gibt es wirklich nichts Vergleichbares im Sportbereich, wo so eine komplette, perfekte Ernährung für Sportler anbietet.
Also ich habe es geschmeckt voran. Der Küchenchef, der Gregor, ein Gruß geht raus. Ich kenne ihn auch persönlich. Wo ich kurz einen Schwarz hatte und gesagt, ja, wir müssen noch die Ernährung reinnehmen nachher im Gespräch. Die ist nicht unbedingt das, was man sieht, wo reinkommt, aber ich weiss, auf etwas können wir sicher, was auf Ernährung geht später. Jetzt komme ich aber zuerst ein bisschen zurück zu deiner Karriere. Also deine Auszeichnungen füllen das ganze Zimmer. Hängen die noch einmal?
Am meisten eigentlich wirklich, so blöd wie es klingt, sind die in meinem Kopf, in meinem Herzen, ja. Die Erinnerungen, die Bilder. Ich schaue eigentlich lieber Bilder an oder auch per Video mal einen Moment von denen, aber mache ich eigentlich auch nicht so oft. Sonst ist alles eigentlich im Moment im Keller ein bisschen verstaut. Ich bin nie der Mensch gewesen, der jeden Tag irgendwelche Trophäen anschauen musste oder so. zum, oder das irgendjemandem zeigen, der bei mir auf Besuch ist. Ja, ich habe jetzt, glaube ich, meine Weltmeisterschafts-Goldmedaille ist per Zufall in meinem Nachttischli innen seit längerem, weil die habe ich mitnehmen an Vorträgen. Und letztes Mal habe ich sie nicht zurück in den Keller da. Also das ist im Moment das Nächste von Auszeichnung, ist die Medaille im Nachttischli innen. Ja.
Also die Kids haben noch nie gefragt, hey, Papi, können wir mal da deine Pokale und Medaille anschauen? Oder noch nicht?
Nicht so genau. Ich glaube, sie wissen, dass es irgendwo noch hat. Mhm. Aber ja.
Was glaubst du, hätte dich dann mal erfolgreich gemacht im Sport?
Ja, das, was ich vielleicht vorher schon ein bisschen erwähnt habe. Ich habe wirklich seit kleinen Buben auf eigentlich meine Ziele gehabt und wollte die um jeden Preis erreichen und bei dem entsprechend vorgegangen und habe einfach zielstrebig trainiert, viel trainiert, kann immer mehr trainieren und besser trainieren als meine Gegner sozusagen und ja, wahrscheinlich ein gewisses Talent gehabt, körperlich mit Schnelligkeit, Beweglichkeit, wieder das auch technisch begabt worden. Aber ich würde schon sagen, ich habe mir sehr vieles mit Fleiss erarbeitet. Mhm. Und natürlich auch die Chance gehabt, dass ich in einem super Umfeld aufgewachsen bin, von Anfang an die Unterstützung von der Familie vor allem, von meinen Eltern gehabt habe. Ohne das wäre es sowieso nicht gegangen. Und ja, mein Fleiss und mein Arbeiterwesen zusammen mit einem super Support vom Umfeld haben das überhaupt ermöglicht.
Wie kommt man zum Fecht? Also ist gerade, ich kenne dich, weil du nur 2 Jahre jünger bist und das war ein Begriff, wenn man unweit voneinander wohnen, da wüsste ja Fecht, ja, der Max Heinzer. Sonst hätte ich jetzt keinen Bezug zum Fecht. Muss hat noch ganz am Anfang zu deiner Zeit jetzt noch, ich kenne ihn mehr vom Schweizer Hip-Hop nachher.
Der Fabian Kauter von Bern, wahrscheinlich, ja.
Genau, der ist mir ein Begriff gewesen, aber mehr von der Musik, der fechtet noch. Sonst kennt man es nicht oder noch nicht so. Wie bist du zum Fechten gekommen?
Das hat einen einfachen Grund. Wir sind in Immensee im Kanton der Schweiz am Zugersee aufgewachsen und im Nachbardorf in Küsnacht gibt es per Zufall die Fechtgesellschaft Küsnacht. Und wir sind dort mal an einem Sonntagsspaziergang in Küsnacht rumgespaziert und haben dort ein Schlumpfturnier von aussen ausgetragen, wo sie gefechtet haben. Und zu dieser Zeit hat mein Bruder und ich gerade viel Piraterlis und ja, so Zorro gespielt im Garten. Und dann hat mein Bruder dort Lust gehabt, zu fechten. Meine Eltern haben es, glaube ich, auch eine coole Idee gefunden und ist eher so zum Fechten gekommen. Und ich als kleiner Bruder wollte ziemlich schnell auch in die Halle mitmachen. Aber wir sind eigentlich komplett aus einer Nicht-Fechtfamilie, wenn ihr es auch nicht könnt, zu einer Fechtfamilie geworden. Meine Eltern haben angefangen, meine Schwester dann auch und haben dann alle 5 angefangen zu fechten.
Cool. Spannend, wer tut noch?
Meine Schwester hat das letzte Mal wieder ein, meine Brüder nicht mehr, meine Eltern ab und zu mal, es gibt so Treffen, alle paar Monate, dass mal in den Club gehen, gefechten.
Eben mach, also ist ja nicht wie, ich gehe jetzt noch ein bisschen Skifahren, so, und ich gehe jetzt ein bisschen fechten, oder ist das etwas, wo man auch sagen kann, hey, ich kann das eigentlich machen, bis quasi als einfach als Bewegung, als Sport beibehalten?
Ja, das ist vor allem ein Sport, den man wirklich bis ins höhere Alter machen kann. Es gibt zum Beispiel auch Weltmeisterschaften bis Kategorie U80. Und da gibt es also viele Schweizer Athleten, die auch noch Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften gehen in diesen Veteranenkategorien. Und auch die vielen Fechtclubs, oder die Fechtclubs, die es gibt in der Schweiz, die bieten meistens ab 5, 6 bis ins hohe Alter an. Und körperlich ist das wirklich ein anstrengender Sport, wo man auch so seine Fitness, Gleichgewicht etc. aufrechterhalten kann. Und als Fitnesssport würde ich es sicher auch empfehlen.
Was hat dir denn zumal, oder wie hast du gespürt, hey, das will ich machen, ich will eben nicht shooten oder Skifahren oder ich will vor allem einfach viel mehr fechten als die anderen Sportarten. Wie ist das dazugekommen?
Also es hat mir einfach so viel Freude und Spass gemacht. Ich denke, praktisch alle haben irgendeinen schon im Wald mit einem Stecken oder im Schulzimmer mit einem Bleistift gegeneinander gefechtet. Und es macht einigermaßen Spass, weil erstens muss man schauen, dass man nicht selber aufgestochen wird und zweitens kann man den anderen vielleicht ein bisschen veräppeln oder austricksen. Es hat noch etwas Taktisches sozusagen drauf, aber eben, es ist auch körperlich. Also es sind sehr viele verschiedene Sachen, die müssen zusammenpassen, damit es klappt. Und das Gefühl, wenn es dann mal klappt, wenn man einen Punkt kann machen kann, ja, kommst du sofort das Feedback über. Und das hat mir dann sehr viel Freude gemacht. Und ja, es ist auch spannend. Ja, man weiß nie, was in den nächsten Sekunden passiert. Es sind nicht immer die gleichen Abläufe. Und in dem Moment, wenn die Maske runtergeht und man eigentlich nur noch den Gegner vor sich hat, ist man so, ja, in so einer eigenen Welt. Okay. Und es war wirklich eine Sucht und ich mache es immer noch gerne. Ja.
Ja, ich kann mir vorstellen, wie du gesagt hast, ich habe jetzt gerade das Bild, die Maske geht runter, gibt auch bekannte Filme, Luke Skywalker oder wie immer, taucht man wie so ein bisschen in einen Film ein, kann man das dann auch ein bisschen so trainieren, visualisieren etc.?
Ja, also es ist wirklich so, in dem Moment zählt eigentlich nur, hat man sich selber unter Kontrolle und muss sich voll auf den Gegner konzentrieren und alles andere, was um einem ist, muss man zwangsweise ausblenden, weil es wären ja nur unnötige Ablenkungen. Und dann setzt du dir einen Plan in den Kopf und versuchst den umzusetzen. Mein Ziel war immer, möglichst viel selber vorzunehmen, zu agieren, ein bisschen weniger zu reagieren. Ich war meistens dann am besten, wenn ich vor einem Punkt schon gewusst habe, wie ich den nächsten Angriff setze. Ich habe immer von mir gesagt, dass ich eigentlich sehr gut beim Schnelldenken oder ein bisschen schneller denken. Fechten vergleicht man manchmal auch ein bisschen mit Schach, aber einfach auf körperlichen Ebene, also eigentlich so ein bisschen Schach, aber mit viel Bewegung. Und ja, so versucht man einfach körperlich den Gegner auszutricksen.
Also dem Fall, der Gegner studieren extrem wichtig in dem Moment und trotzdem sagen, hey, aber ich bin eigentlich der, der spielt, also der fechtet und weiss aber, wenn, keine Ahnung, ich kenne mich null aus, Linkshänder, Rechtshänder, ja, der greift, der probiert er dort, das haben wir dann so ein bisschen im Feld drin.
Also man muss sich selber sehr gut können, wissen, was seine eigenen Stärken sind, natürlich auch die eigenen Schwächen kennen und dann je nach Gegner muss man halt Taktik anwenden und manchmal ist es geht es die Seite oder die andere Seite. Aber
also hast du verschiedene Pläne im Kopf, okay, A funktioniert wie nicht, jetzt gehe ich auf B.
Genau, und dann musst du einfach sehr schnell können hin und her wechseln. Ja. Und wie in so vielem im Leben, wenn man eine Entscheidung trifft, muss man die richtige umsetzen, also nicht schon Werte umsetzen, schon an Plan B, C denken, weil dann kannst du den Plan A gar nicht richtig umsetzen. Aber dann gleich richtige Entscheidungen treffen, wenn ein Plan muss ändern muss. Und nicht zweifeln. Also Zweifel ist, ja, das hilft im Fechten sicher nie.
Wie wichtig ist gleich eine Art, also ich höre jetzt wie raus, auch vom Typ her, wo du mir erzählst, wie es du gemacht hast, mit der Perfektion, Kontrolle, Struktur, wie wichtig ist die Intuition gleich auch, wo dann vielleicht hast du gemerkt, das ist einfach aus dem Nichts raus.
Ja, also das ist natürlich der Zielzustand, wenn es einfach läuft und man es nicht muss überlegen. Aber die Aktionen und die Angriffe oder die Defensivaktionen, die sind 10'000 Mal geübt. Mhm. Und nur so könnt ihr dann von selber kommen. Ja. Und das ist auch immer eines von meinen Credo gewesen. Ich wollte alles perfekt können, mehr trainieren als der Gegner. Und das hat mir auch viel Selbstvertrauen gegeben, dass ich wichtige Momente von alleine kommt. Genau.
Das tägliche Routine, extrem wichtig, Ritual, nehme ich mal an, so ein bisschen wir kommen auch noch mal auf das zurück. Ich switche noch mal kurz aus, weil ich dich gefragt habe, was hätte ich erfolgreich gemacht beim Fechten? Was hast du das Gefühl, macht dich erfolgreich in deiner Familie?
Ja, ich glaube, ich bin einfach sehr ein einfühlsamer Papi. Ich versuche möglichst viel Liebe meiner Familie zu geben, möglichst viel Zeit und Vertrauen, dass sie sich sicher fühlen daheim, dass sie alles können sagen und irgendwie auch ein Vorbild sein. Ja. Es wärmt mir jeden Morgen im Moment das Herz, wenn Kinder aufwachen und mir uns guten Morgen sagen. Das hat mich schon sicher ein bisschen zu einem neuen Mensch gemacht, seit ich Papi bin, genau.
Du bist Papi gewesen, noch in der Aktivkarriere. Hast du das Gefühl, es hat sich noch etwas geändert, denn von, was weiß ich, von der Performance her oder vom Energiehaushalt? Oder?
Ja, früher hat es nicht viel mehr gegeben. Also, ich hatte schon Freunde und auch meine Familie, wo ich aufgewachsen bin, meine Eltern, Geschwister, Kollegen und so, hatte ich schon auch gehabt, aber für mich war immer das Fechten im Zentrum und das Nummer eins. Und dementsprechend bin ich zum Beispiel auch enttäuscht gewesen, wenn es mal nicht läuft im Fechten und ein Turnierniederlage am Sonntag, dann bin ich nachher zwei Wochen unausstehlich gewesen für mein Umfeld und so Sachen haben sich schon sehr schnell dann geändert, weil ich dann wie richtig gemerkt habe, dass es noch wichtige Sachen gibt als irgendwie Erfolg im Sport. Von dem her bin ich vielleicht sogar ein bisschen lockerer geworden vor Turnieren oder so. Ich habe zum Beispiel auch in meiner Waffe habe ich immer ein Foto von jemandem von den Kindern oder von meiner Frau gehabt, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, in Vancouver gewesen bin, morgen um 9 Uhr und gewusst habe, wenn ich den Kampf verliere, kann ich im nächsten Flugzeug wieder heimnehmen, habe ich vielleicht kurz das Foto angeschaut, um mir ein bisschen Druck wegzunehmen und zu merken, hey, es ist nur ein Fechtkampf, ich gehe mit Freude da rein, es ist eh alles gut. Und so Sachen. Auf der anderen Seite hat es mir vielleicht ein bisschen Killerinstinkt gekostet, weil ich ja, eben ein lieber Papi, würde ich mich nennen, bin. Und man versucht ja nicht, die eigenen Kinder irgendwie zu austricksen oder so. Und das war eigentlich vorher immer mein Spiel gewesen. Ich musste versuchen, meine Gegner im Fechten zu besiegen, besser zu sein, irgendwie auszutricksen. Und der Switch manchmal vom lieben Papi zum bösen Fechter, sage ich jetzt mal, war manchmal noch schwierig gewesen.
Ja, du bringst mich gerade auf die nächste Frage. Ich habe eine Aussage von dir gefunden, die lautet wie folgt: Einmal lag ich in einem wichtigen Turnier im Halbfinale 8-14 in Rückstand. Meinem Gegner fehlte noch ein Punkt. Dann gelang mir eine unfassbare Hauvolljagd. Ich war im Flow, hielt deshalb das Tempo hoch und spürte, wie der Gegner immer kleiner und nervöser wurde, wie ich ihn auffressen konnte. Ich habe zwei Fragen zu dieser Aussage. Wie haben sich bei dir Flow-Zustände gezeigt? Kannst du das beschreiben?
Ja, also ich habe immer versucht, vor dem Wettkampf mich eigentlich wie künstlich in einen Flow reinzubringen. Und das hat eben viel mit diesen Ritual zu tun. Also ich habe angefangen am Morgen, dann ich immer am 0-1 meinen Wecker stellen, weil Eins ist für mich gleich Sieg, gleich erster Platz. Also ich könnte nie am 4 ab 7 aufstehen, weil 4 ist für mich die schlimmste Zahl, erster Platz neben Podest. Dann habe ich zum Beispiel immer die gleichen Wettkampfunterhosen oder T-Shirt angelegt. Das gibt mir Vertrauen, da muss ich nichts überlegen und mache einfach. Und mein Ziel war immer, dass ich die erste bewusste Entscheidung dann erst auf dem Fechtenparkett muss fällen, dass es vorher einfach schon mal läuft. Und so haben wir versucht, einfach in den Flow irgendwie künstlich reinzubringen, damit es einfach der Ablauf schon 100 Mal geübt ist für einen Wettkampf. Und ich bin eben ein Fechter, der viel Sicherheit, also auf der einen Seite habe ich einen sehr risikobetonten Fechtstil, aber der geht für mich am besten auf, wenn ich irgendwie gleich eine gewisse Sicherheit habe. Und die Sicherheit habe ich meistens erst ab dem Halbfinale gehabt, weil ich dort schon gewusst habe, ich habe sicher eine Medaille oder einen Podestplatz. Und da ist so eine innere Zufriedenheit, Ruhe hat sich eingestellt und das hat mir dann viel mehr geholfen, das Risiko auszupacken. Oder in dem genannten Halbfinale war es halt so gewesen, eigentlich 14-8 hat man eigentlich verloren. Das war so in meinem Kopf gewesen, okay, jetzt macht es eh nichts mehr, wenn ich jetzt noch mehr Risiko gebe, weil eigentlich habe ich jetzt verloren. Und in solchen Situationen bin ich dann manchmal plötzlich stärker geworden bei grossen Rückständen, weil ich erst dann getraut habe, wirklich mein Risikofechten auszupacken. Und dann, ja, das ist schwierig zu beschreiben, dann plötzlich läuft es, man merkt, dass man viel besser ist als der Gegner, man merkt, dass der Gegner verunsichert ist. Und dann habe ich immer versucht, in kürzester Zeit möglichst die Situation auszunutzen, weil ich mich dem Gegner überlegen gefühlt habe. Und dann einfach einen Punkt nach dem anderen zu machen. Möglichst noch verschiedene Punkte, damit ich nicht so lässerlich bin. Genau.
Hast du das im Training auch? Kann man das auch trainieren? Ich muss anders fragen.
Ja, also eben, man merkt manchmal, wenn es gerade gut läuft und es gibt solche Fechter, die denken, ja, okay, jetzt führe ich 3-4 Punkte, jetzt kann ich eigentlich warten, bis der Gegner kommt, ich habe eigentlich meinen Job gemacht. Und das sind immer für mich die Situationen gewesen, wenn es gut läuft, dann wollte ich immer weitermachen, das Gefecht dann auch möglichst schnell beenden, weiter angreifen, um dem Gegner ja nie die Möglichkeit zu geben, zum zurückzukommen, weil eben die berühmten Momentum können kehren. Und ich konnte das irgendwie relativ schnell wahrnehmen, wenn es gut läuft für mich. Und dann habe ich immer versucht, es noch mehr rauszuholen.
Also für mich, wenn ich zuhöre, ein sehr mentaler Sport auch. Skifahren ist auch mental, aber also kann ich von mir reden. Man ist vor dem Start, man bereitet sich dann vor mit Visualisieren, mit so Ritual, was du beschreibst, den ganzen Tagesablauf. Aber wenn ich eigentlich aus dem Starttür rausgehe, dann läuft mental nicht mehr viel. Dann bin ich im physischen Körper drin und probiere die Türli dann so schnell wie möglich zu fahren etc. Da ist es schon immer, also es ist immer wieder ein Wechsel. Gut, du hast auch die Pause drin, oder? Da ist immer wieder mental, dann kommst du wieder in den Körper.
Ja, also zwischen zwei Punkten hat man meistens so 10 bis 15 Sekunden Pause. Der Schiedsrichter sagt ja halt nach einem Punkt, dann muss man sich wieder aufstellen. Dann geht es eben etwa 10 Sekunden, bis es wieder losgeht. Und in diesen 10 Sekunden passiert eben sehr viel. Dann muss man einfach frisch sein im Kopf, muss sich schon überlegen, was als nächstes passiert. Wenn irgendetwas vorgefallen ist mit dem Gegner, muss man sich entscheiden, reagiere ich auf das, versuche ich zurück zu provozieren, versuche ich cool zu bleiben, versuche ihn irgendwie abzulenken. Manchmal merkt man, okay, ich bin gerade völlig nicht da, ich bin von der Rolle. Wie kann ich jetzt da eine Kunstpause einführen? Dann startet man sich auf einen Schuhbändel oder ich suche eine Linse, wo ich noch nie eine Linse getragen habe und versuche so ein kurzes Päuschen rauszuschmuggeln. Das sind so Sachen, wenn es du selber nicht machst, macht es der Gegner und dann fliegst du heim von Vancouver und bereust es, dass du nicht selber auf die Idee gekommen bist, die Schuhbändel aufzutun, um zu verschnaufen. Und so Sachen, also nicht, ja, das habe ich sicher zu meiner besten Zeit cleverer gemacht, als jetzt, wo ich ein bisschen braver geworden bin.
Also jetzt ist die zweite Frage aus der Nuss, dass dein Gegner auffressen, das, was jetzt angesprochen ist, inwiefern, ich tue das ein bisschen unterscheiden in dieser Frage, inwiefern habt ihr positive Emotionen in so einem Moment, wie zum Beispiel einfach die pure Freude dem Sport geholfen, respektive Emotionen wie eher so, ich bin wütig oder ich entwickle vielleicht einen künstlichen Hass auf den Gegner. Was hätte dich da mehr motiviert? Oder kannst
also sicher mehr das Publikum und die Freude am Fechten. Das kann man so beweisen. Wir hatten immer ein Weltcup in der Schweiz gehabt. Ich hatte das Glück, dass ich das 2011, 12 und 13 dreimal hintereinander ein Heimweltcup gewinnen konnte. Ich habe eigentlich den zusätzlichen Druck vor dem Heimpublikum ich meistens als Freude können auffassen und es hat mich einfach noch viel mehr gepusht, so mein bestes Fechten an diesen Tagen zu zeigen vor Heimpublikum. Auf der anderen Seite aber auch gibt es sicher Gegner, die nicht die besten Freunde gewesen sind oder die von meiner Sicht nicht immer mit fairen Mitteln gekämpft haben. Und was ich auch nicht kann gut vertragen, sind irgendwelche Ungerechtigkeiten. Oder wenn mich jemand fängt an zu provozieren. Und dann bin ich meistens auch noch eine Klasse besser geworden, weil ich dann oft um keinen Preis habe gegen den Gegner verlieren. Und meine Teamkollegen haben sich immer gefreut, während einem Teamkampf, wenn sich die Gegnermannschaft versucht hat, mich zu provozieren, weil dann haben sie eigentlich immer können sicher sein, okay, jetzt ist der Max hässig, jetzt wird er noch ein Spürchen besser.
Also es kann auch eine Art wie, eben, ich habe vorhin von Wut und Hass geredet, in Anführungszeichen, das kann auch ein Weg sein zu mehr Entschlossenheit und Selbstvertrauen.
Ja, aber ich habe es nie irgendwie offensiv gesucht, dass ich eben das über ihr rede, ich hasse jetzt den Gegner oder weiss nicht was, sondern mehr, wenn irgendeine Situation entstanden worden ist oder eben wenn er versucht hat, mich hässig zu machen, dann hat er mich meistens hässig gemacht, aber dann hat er meistens einen Boomerang-Effekt gespürt. Ja.
Hast du Vorbilder gehabt? Oder immer noch?
Fechter ist ein Russ gegeben, der technisch hervorragend gefochten hat. Es war immer mega schön, dem zuzuschauen. Der heisst Pavel Kolobkov. Das war eigentlich immer so ein bisschen mein fechterisches Idol. Ich habe dem gerne zugeschaut. Von der Schweiz hat mich sehr motiviert, dass der Marcel Fischer 2004 Olympiasieger geworden ist. Dann habe ich mal gemerkt, ah, wow, sogar Schweizer können die Besten sein von der Welt. Aber sonst bin ich immer so ein eigener Fechter gewesen. Ich habe mich eigentlich immer an mir selber gemessen und an meinen Zielen und habe mich nicht gross mit anderen verglichen.
Mhm. Und Vorbilder sonst im Leben?
Ja, also ich denke, ich habe eine sehr zufriedene und glückliche Kindheit und meine Eltern haben eigentlich alles gemacht, dass es uns gut geht und wenn ich Ähnliches weitergeben kann an meine Kinder, bin ich sehr glücklich.
Du hast Sportwissenschaft studiert und fischst schon ein paar gern. Geht es jetzt nach der Karriere eher Richtung Sportmanagement oder eigene Fischfarm?
Ja, im Moment bin ich tatsächlich verschiedene Sachen zu machen. Fisch und Fischen, das ist auch eigentlich ein langjähriges Hobby von mir gewesen. Und ich habe das Fischen immer als Ausgleich gebraucht vom Fechten. Beim Fechten hat man immer sehr hektisch, muss immer körperlich und auch mental viel machen. Und einfach so ein bisschen vom Zugersee sein und mal die Natur zu genießen und ein bisschen die Ruhe allein. Habe ich beim Fischen eigentlich immer ein bisschen sehr genossen. Und auf der anderen Seite interessiert mich auch weiterhin der Sport und das kann ich jetzt im Fechten als Präsident vom Fechterband ausleben. Ich versuche jetzt die neuen, jungen Fechter auf dem Weg zu begleiten oder ihnen ähnlich zu ermöglichen, was ich vielleicht machen dürfen. Und ich nehme jetzt mal an, dass meine normale Arbeitswoche dann mit verschiedenen Bereichen gespickt wird sein.
Fischen möchte ich noch einhaken. Wo ist es am schönsten zum Fischen für dich? Und wo ziehst du die schönsten Viele raus? Oder darf man das überhaupt verraten als Fischer?
Ja, ich bin am Zugersee aufgewachsen. Ich bin im See. Ich wohne jetzt hier in Küsnacht, das ist gerade am Vierwaldstätter See. Aber am liebsten bin ich auf dem Zugersee im Winter. Da ist man meistens ganz allein auf dem See. Und das ist wirklich... Meinst du, so ein Tagli auf dem Zugersee ist für mich fast so viel wert wie eine ganze Woche Ferien irgendwo, ja. Mhm.
Der Fisch, den du rausnimmst, den präparierst du auch selber nachträglich. Isst, kommt der auf den Tisch am Abend?
Ganz genau. Wenn man selber einen Fisch fängt, dann ist man gerade selber überzeugt von der Qualität, weiss, wie frisch das der ist. Und bei dem bin ich manchmal ein bisschen heikel, wenn ich in einem Restaurant Fisch esse, sobald es irgendwie ein bisschen nach... Fisch eigentlich schmeckt, ist schon mal etwas falsch gegangen. Okay. Am liebsten, wenn ich selber ein Egli fange oder ein Felch oder eine Seeforelle aus dem Zugersee, das kommt bei mir am liebsten auf den Tisch.
Man weiss ja, was abläuft, gerade im Hirn, wenn du es vorhin angesprochen hast, es ist für dich ein mega wichtiger Ausgleich gewesen, offensichtlich, dass man von diesen Wälder, du hast gesagt, es ist sehr hektisch im Fechten, ganz viel Beta-Frequenz, wenn ich da ein bisschen einsteige. Und Fischen geht es wahrscheinlich Richtung Alpha, fast in Theta rein, wo einfach das Hirn kohärenter schwingt und somit auch das vegetative Nervensystem und Parasympathik aufgefahren wird und so ja, die nervliche Balance zustande kommt. Das ist bei dir ein Keypoint gewesen bei der Karriere. Könntest du das nachträglich so ein bisschen so betrachten?
Also ich habe das Gefühl, ich habe mich gut können selber einschätzen, wie es mir geht. Und ich habe gemerkt, dass ich dass mir Zeit eben auf dem Wasser oder allein oder auch im Wald hin ein Bild suchen, dass mir das hilft und dass ich dort Batterien aufladen kann. Mhm. Und wie die Bezeichnung oder was das genau ausgelöst hat im Körper, das ist mir dann eigentlich egal gewesen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es mir hilft und wegen dem habe ich es dann wiederholt und wenn ich mal ein Erfolgsrezept hatte, dann hat es dann auch wieder etwas mit meinen Ritualen zu tun, dann habe ich das beibehalten und in mein Programm sozusagen aufgenommen. Ja.
Also sehr naturverbunden auch, erdend. Jetzt bist du eben Präsident von Swiss Fencing. Du hast es vorhin angesprochen. Wie erfüllt dich die Arbeit?
Ja, es war so, dass ich in den letzten Jahren als Athlet manchmal ein bisschen vielleicht gelitten habe mit der Zusammenarbeit mit dem Verband. Und dass das auch ein Mitgrund war, wieso ich jetzt versuche, dass wir wieder ein bisschen vorwärts kommen mit dem Fechten in der Schweiz. Und da ist jetzt noch ein bisschen Aufbauarbeit gefordert. Und ich habe gewusst, dass es anstrengend wird, dass es fordernd wird. Wir haben zum Beispiel von Swiss Olympic viel, viel weniger Geld zur Verfügung als in den vergangenen Jahren. Und mit viel weniger Budget ist es natürlich ist eine schwierige Startaufgabe jetzt, aber ich bin motiviert. Wir haben ein cooles, junges Team. Und ich hoffe da wirklich, dass ich von meiner Erfahrung jetzt etwas weitergeben kann und dass wir das Fechten in der Schweiz in Zukunft auch im Leistungssport können auf der einen Seite an der Spitze halten, aber auch noch mehr junge Zoros finden.
Und warum hat man weniger Geld zur Verfügung?
Das hat verschiedene Gründe. Es ist oft von Swiss Olympic eine Abschufung passiert. Erstens die sportlichen Resultate und zweitens aber auch Verbandsaufgaben, die in der Vergangenheit nicht so gemacht worden sind, wie es von Swiss Olympic gefordert wird.
Mhm. Okay. Politik, die lassen wir aussen vor. Du hast aber gesagt, was du weitergeben willst. Was hast du das Gefühl, muss unbedingt gemacht werden? Oder sind so die nächsten Schritte, die wichtig sind?
Also jetzt im Fechten?
Ja, also gerade zum Verbandsebene, im Sport selber, wie in der Schweiz läuft.
Ja, es ist natürlich die Chance, wenn wir möglichst viele Fechter haben, ist höher, dass wir ein paar gute Talente von denen haben und auf die müssen wir dann oft Acht geben, Sorge geben. Es ist zum Beispiel ein Fechtturnier. Ja, dort muss es vielleicht einen klaren Start und einen Endpunkt geben. Ich kann mich noch erinnern, wie meine Eltern das früher gemacht haben. Wir haben, ich glaube, das Rekordjahr war 38 Wochenende in irgendwelchen Turnhallen. Wenn man manchmal 3-4 Stunden darf warten auf den nächsten Kampf, ist das für die Eltern nicht so cool. Mhm. Und jetzt sind wir noch einmal 20, 25 Jahre später und das hat wahrscheinlich immer weniger Eltern, die kleine Kinder so lange würden wollen, in einer Turnhalle am Wochenende begleiten. Und dort müssen wir einfach mit der Zeit leben und zum Beispiel für die ganz kleinen, viel kürzere Fechtturniere am Wochenende können anbieten, dass die Eltern die Kids können am 9 Uhr bringen und wissen, dass am 1 fertig ist. Weil die anderen Sportarten eben ein einfaches Beispiel, ein Fußballmatch. Du hast Besammlung, aber weißt ganz genau schon, wenn deine Kinder wieder kannst du holen. Und einfach so Hürden gilt es abzubauen und einfach das Fechten so freundlich wie möglich zu machen. Mhm. Es gibt so viele neue, attraktive Sportarten und Sachen, die man kann machen als Jugendlicher. Und da muss man nicht einfach warten und hoffen, dass es Fechter gibt, sondern muss das aktiv die Sportarten ein bisschen erneuern und zugänglich machen.
Gibt es die Möglichkeit, irgendwie in die Schule reinzukommen?
Ja, also eben, es gibt andere Verbände, die machen das sehr geschickt. Ich habe auch Sport studiert. Damals eine Abgängerin mit mir arbeitet jetzt für einen Handballverband und die haben da eine recht gute Strategie und pushen in der Schule das Handball. Pushen und das ist eine ganze Arbeitsstelle, die ungefähr in diesen Bereich hineingeht. Und es soll schon nicht ein Kampf sein um die jungen sportlichen Talente. Aber ein bisschen etwas muss man schon machen, dass man neue Fechter gewinnt.
Ist es ein teurer Sport? Also es ist doch einiges an Material auch.
Ja, aber da gibt es genug vergleichbare Beispiele, wo einiges
an Stimmen sind. Also ich weiss, ich habe einen von den teuersten gemacht.
Also wenn ich jetzt mal da über Eishockey oder Skifahren oder auch zum Beispiel Eiskunstlauf oder Tennis und so, wenn x Privatstunden dazukommen, dann wird es dann viel teurer als
also dort auch nicht eine Hürde unbedingt?
Nein, ich glaube es nicht.
Du bist aber auch bereits als Unternehmer tätig und führst einen Schweizer Online-Shop für Fechartikel. Wie bist du da drauf gekommen? Und was gibt dir so die Tätigkeit?
Also das ist ein bisschen damit zusammenhängend, dass das Fechten für mich ein bisschen zu wenig Innovationen gehabt, auch eben vom Turnierformat, von der Ausrüstung her. Es bleibt oft immer alles gleich. Und dort habe ich oft mit einer Fechtklinge, ich wollte mal eine bessere Fechtklinge, eine bessere Waffe entwickeln als meine Gegner. Die haben für mich entwickelt und irgendwann ist auch in Verkauf gebracht, um etwas damit zu verdienen. Und so hat es eigentlich angefangen. Und in der Schweiz ist halt auch hat man eigentlich immer müssen auf Deutschland oder so fahren, um Fechtmaterial zur nützlichen Frist zu beschaffen. Und so haben wir das in der Schweiz gemacht. Jetzt ist vor allem auch ein Online-Shop und das Ziel ist, dass man bestellen kann und am nächsten Tag dass, die Fechtmaske daheim hat. Und das ist vorher eigentlich nicht in dieser Art möglich gewesen. Und das ist eigentlich auch eine Hürde weniger, was es einfacher soll machen soll, zum Fechten zu kommen.
Was ist jetzt der Vorteil von dieser Klinge? Jetzt dürfen wir da ein bisschen Werbung machen für alle, die mit dem Fechten zu tun haben.
Ja, also grundsätzlich ist sie, hat man weniger Aufwand, zum Treffer zu setzen. Also sie ist leichter, aber trotzdem sehr stabil und schnell. Ja, jetzt, wenn man nicht Fechter ist, das sind schwierige Wörter, um das zu verstehen. Aber eigentlich durch das, dass sie leicht ist und schnell, aber trotzdem stabil, ja, fühlt es sich viel besser an, mit so einer zu kämpfen.
Würdest du dich als Visionär bezeichnen?
Ja, das, wie man das genau nennt, ist mir eigentlich gleich. Ich bin sicher einer von den Ersten, oder der Erste in der Schweiz, wo das dann irgendwann hat dürfen, als Beruf ausüben, das Fechten. Ich habe 100% aufs Fechten gesetzt.
Bist du der Erste,
das 100%? Wo das wirklich so über mehrere Jahre ohne Studium, ohne Arbeit nebendran durchgezogen hat, bin ich der Erste gewesen.
Ja.
Und international auch einer von den Ersten. Und ja, bin jetzt durch meine ich sage es nie so gerne selber, aber ich habe eher einen spektakulären Fechtstil gehabt. Und bin schon ein Vorbild gewesen, denke ich, vom Fechtstil her für Fechter aus der ganzen Welt.
Visionen, wenn du eine Vision gehabt hast, du hast von Wettkämpfen geredet, du hast Olympiaden teilgenommen. Wie bist du vorgegangen, neben diesen Routinen, wenn du so ein Ziel, ein Traum, ein Wunsch, ein Bild, eine Vision im Kopf gehabt hast? Jetzt hast du ein Tool gehabt. Ich nehme mal zum Beispiel heutzutage die Eidenschaft mit Vision Boards.
Ja, also ich habe auch jahrelang mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet. Wir hatten viel so Gespräche gehabt, Sitzungen. Und ich habe mir eigentlich nach jeder Sitzung so wie ein Take-Home-Message aufgeschrieben. Ein Satz, der mir mega wichtig ist für gewisse Situationen, sei das im Trainingsalltag oder im normalen Alltag, bei einem Ruhetag oder vor allem auch an den Wettkämpfen. Und mit der Zeit habe ich dann 2 A4 Blätter von diesen Take-Home-Messages gehabt. Wie muss ich mich verhalten, in welchen Situationen. Und das sind auch Sätze gewesen, die ich aus Fehlern gelernt habe. Oder wenn ich etwas gut gemacht habe, wieso ich das gut gemacht habe. Und einfach nur schon das Durchlesen von diesen Verhaltensweisen, die funktioniert haben oder nicht funktioniert haben, haben mir dann Vertrauen gegeben und hilft mir auch heute noch.
Welche Visionen leben noch so in dir? Oder willst du die Welt raustragen? Noch eine leichtere Klinge? Nein, Blödsinn. Was gibt es noch?
Ja, also das Hauptziel ist, dass ich sozusagen auch in der zweiten Lebenshälfte darf jeden Tag möglichst ein bisschen das machen, wo mir Freude macht, wo mir Spass macht, die nötigen Herausforderungen zu finden. Aber sicher ist meine Familie eigentlich im Zentrum. Ich will vor allem, dass meinen 3 Kindern, meiner Frau gut geht und sehe, dass meine Kinder glücklich, zufrieden aufwachsen. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste.
Wir kommen bereits zur letzten Frage. Es soll aber nicht die letzte im Leben sein, aber es geht ein bisschen um das. Leben nach dem Tod, glaubst du daran?
Leider nicht, sagen wir es so. Das ist jetzt auch ein Thema, wo man nicht, dass ich jetzt irgendwie in einer Midlife-Krise bin oder so, oder mich fühle, aber ich nehme jetzt mal an, dass das so, wenn man bald 40 wird, dass man so sich so Fragen würde anfangen zu stellen. Und ich bin jetzt eigentlich einer, der immer an das geglaubt hat, wo er anlängen kann und so. Und darum glaube ich jetzt nicht an das. Und finde es einfach schade, dass das irgendwann fertig ist. Ja.
Wir sehen uns irgendwann in einem anderen Leben wie der Max. Ich habe das jetzt rausgegeben, das Universum. Wenn ja, welche 3 Sachen würdest du ins Lunchbüchsli mitnehmen?
Für ein anderes Leben?
Ja, für weiter, was auch immer kommt.
Ja, also einfach, also meine meine Familie sicher, eigentlich mein ganzes Umfeld. Ja. Ich bin sehr glücklich, habe ich so ein Umfeld und gute Familie, gute Freunde. Wahrscheinlich eine Fischerroute und das könnte man noch mitnehmen. Fechtigen, muss ich ja fast sagen.
Ja, warum nicht? Wenn du nicht, vielleicht, wenn du nicht mehr im Sport brauchst, dann vielleicht mal an der Fasnacht.
Genau.
Ja, lieber Max, es hat mich außerordentlich gefreut, dass du uns heute auf einer Fechtreise auch dein tieferes Innere irgendwo mitgenommen hast. Und du hast vorhin Take-Home-Messages angesprochen. Gibt es noch eine von dir für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich würde es auch mal probieren mit dem Eis-Up-Wecker am Morgen früh, dass man oft eine bewusste Weckerzeit hat, wo einem schon ein gutes Gefühl für den Tag gibt, wo man schon weiss, was man für Ziele am Tag hat. Bewusst in den Tag reinstarten, nicht einfach in den Tag reinleben, ohne Pläne. Also stellt doch am 1 ab 6, 1 ab 7 oder am 11 ab 7 morgen mal den Wecker.
Max findet ihr natürlich auch auf Social Media, LinkedIn, Insta, Facebook, Homepage maxheinzer.ch oder auch swiss-fencing.ch, die Homepage vom Fechtverband vom Schweizer. Der Flow im Podcast hört ihr auf allen möglichen Plattformen wie Podigy, Apple Podcast, Spotify und so weiter. Teilt und liket unsere Visionen, wenn sie euch inspirieren. Da bin ich auch mega dankbar für 5 Sternchen. Und immer für ein ehrliches Feedback. Der Flow im Podcast ist werbefrei und soll für alle gratis sein. Wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jedoch das Empfinden habt, dass unsere Worte und unsere Energien Wirkung zeigen, unsere Geschichten und Visionen euch helfen im Leben, gerade so der Tipp mit dem Wecker, dann dürft auch ihr mir helfen und den Energiefluss in Form von einem Batzeli zurückfliessen lassen, am einfachsten via Twint und kurzem vermerkt auf 079 405 29 45. Dafür danke ich von Herzen und auch dir nochmal, lieber Max, danke vielmals für die Zeit, für den kurzen Break, bevor es weitergeht hier im OIM.
Merci vielmals auch, hat Spass gemacht.
Und dann kommen wir zu unserem traditionellen Schluss. Flow in me and
flow in you.